Vielfalt in Brandenburg. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg.
Es war extrem aufregend. Also ich glaube, wir hatten Energie für 24 Stunden, für Wochen, für Monate, um so viele Sachen einfach neu anzugehen.
Also es war einfach so ein Gefühl von Freiheit. Das war einfach eine schöne Zeit und der hat so viele Menschen ergriffen, so bis zur Währungsunion ungefähr.
Diese Aufbruchsstimmung, dieses jetzt ist alles möglich. In der DDR war fast nichts möglich und jetzt ist auf einmal alles möglich. Dass das auch ein Irrtum war, stellte sich später raus. Aber erstmal in dieser Übergangsphase Ende 89, Anfang 90, auch bis zur Volkskammerwahl im März 1990, glaube ich, schien wirklich viel möglich.
Heide-Rose Gerber und Jeanette Toussaint waren dabei, als sich 1989-90 die unabhängige Initiative Potsdamer Frauen gründete. Die Initiative hat viel bewegt für Frauen in Potsdam. Trotzdem taucht sie in der Geschichtsschreibung der Wendezeit nicht auf. Das ändert sich jetzt. Seit 2 Jahren gibt es ein Forschungsprojekt zur unabhängigen Initiative Potsdamer Frauen und aktuell bis zum 8. Januar 2023 auch eine Ausstellung in der Gedenkstätte Lindenstraße in Potsdam. Wir dachten, wir können die Welt aus den Angeln heben, heißt sie. Ich bin Vanessa Löwel und dies ist der 6. Teil unserer Reihe Vielfalt in Brandenburg. In diesem Podcast wollen wir Menschen aus Brandenburg und ihre Lebensentwürfe vorstellen und darüber sichtbar machen, wie vielfältig Brandenburg ist. Jetzt geht es um die unabhängige Initiative Potsdamer Frauen und das, was sie bewegt hat und irgendwie noch immer bewegt. 1995 hat sie sich zwar aufgelöst, aber sie hat in Potsdam viele Entwicklungen angestoßen und Strukturen geschaffen, die es heute noch gibt. Zum Beispiel das Autonome Frauenzentrum Potsdam. Ich habe für diesen Podcast mit 2 Potsdamerinnen gesprochen, die damals die feministische Initiative mitgegründet haben.
Mein Name ist Heide-Rose Gerber, ich bin die Geschäftsführerin des Autonomen Frauenzentrums in Potsdam und mache das hauptberuflich mit 4 anderen ehrenamtlichen Vorstandsfrauen.
Das Autonome Frauenzentrum Potsdam hat seine Räume im Kunst- und Kulturquartier Schiffbauer Gasse, direkt an der Havel.
Hier treffen sich vor allem in den Abends- und Nachmittagsstunden ganz viele Frauengruppen, verschiedene Nationen. Wir haben eine afrikanische Frauengruppe, eine muslimische Frauengruppe. Spanische Mütter, die mit ihren Kindern hier singen, eine lesbische Frauengruppe und verschiedene Feste. Morgens hier eine Kleidertauschparty, aber wir haben hier auch politische Veranstaltungen. Hier treffen sich die Fraktionärinnen der Stadtverordnetenversammlung und überlegen, welche Anträge sie gemeinsam einbringen können. Also das ist eine große Vielfalt.
Der Regenschirm ist das Zeichen des Autonomen Frauenzentrums Potsdam. Wir lassen keine im Regen stehen, ist das Motto. Mit Heide-Rose Gerber sitze ich an einem Bistrotisch. Über uns hängt ein Laken, auf dem eine Friedenstaube gemalt ist. Hinter uns steht ein grünes Sofa vor geblümter Tapete. In der Ecke Tüten mit Kleiderspenden, die nachher abgeholt werden. Sie sind für das Frauenhaus. Heide-Rose Gerber erzählt mir, warum es Autonomes Frauenzentrum heißt.
Ja, das ist eigentlich heute, wirkt es oft abschreckend. Da gibt es so verschiedene Vorstellungen, die da in den Köpfen gleich losgehen. Für uns war das damals ganz wichtig, weil für uns hieß es vor allem parteienunabhängig und selbstverwaltet. Weil in der Entstehungszeit, da gab es ja davor, wir kommen ja aus dieser DDR-Vergangenheit und da gab es ja nur eine Einheitsmeinung, eine Einheitspartei und der wollten wir uns nicht unterordnen. Deswegen wollten wir vor allem unabhängig sein von Parteien, Kirchen und verschiedenen Konfessionen.
Heide-Rose Gerber hat das Frauenzentrum mitgegründet. 1989-90 war das. Damals war das Frauenzentrum erstmal eine Idee, eine Arbeitsgruppe der unabhängigen Initiative Potsdamer Frauen, die sich damals gerade gründete, im Dezember 1989.
Das war ja eine ganz bewegte Zeit damals. Es gründeten sich ja ganz viele Gruppen, also die es früher ja alle nicht gab. Und ich habe einfach einen Zettel an einem Baum gefunden, das war so ein Aufruf zu einem Treffen. Und in der Zeit war es auch so, man ist dann sofort losgestiefelt und ist da hingegangen. Und traf dann plötzlich ganz viele Frauen, sich aber unter dieser Überschrift fanden und zusammen was auf die Beine stellten. War total spannend.
Heide-Rose Gerber kommt aus einer Familie, in der schon immer viel diskutiert wurde. Ihr Vater war selbstständig, sie ist aufgewachsen mit einem kritischen Blick auf die DDR. Der Zettel, der da Anfang Dezember in Potsdam am Baum hing, sprach sie an.
Na, ich fand einfach die vorgegebene DDR-Frauenpolitik und das war alles total reglementiert. Also es gab da keine Freiräume und mir ging es darum, also irgendwie wirklich Freiräume für Frauen zu schaffen. Also ich fand das als Alleinerziehende vor allem sehr unterwürdigt, dass es für Angebote gab, wo Frauen sich treffen können.
Dieser Zettel ist jetzt in der Ausstellung in der Gedenkstätte Lindenstraße zu lesen. An Frauen. Was wollen wir Frauen für unsere Gesellschaft? Menschlichkeit braucht lebensfördernde Ideen und Strukturen in der ganzen Gesellschaft. Da haben wir Frauen wesentliche Erfahrungen einzubringen. Darum tut Not, ein Austausch über unsere Situation als Frau und Mutter in Beruf, Gesellschaft und Familie. Gegenseitige Stärkung und Solidarität. Und ganz unten steht noch, mit Kinderbetreuung.
Und da dachte ich, na, genau da muss ich hin, weil ich fand das damals ganz wichtig, dass Frauen so aus ihrer Vereinzelung rauskommen, um sich auszutauschen und auch politisch zu vernetzen und zusammenzukommen und was bewirken dann zusammen.
Geschrieben hat diesen Aufruf Dörte Wernick, heute Pfarrerin im Brandenburgischen Zaun und damals junge angehende Pfarrerin. Sie hat an der Ausbildungsstätte für Gemeindepädagogik in Potsdam studiert, sich im Studium schon mit feministischer Theologie beschäftigt.
Dörte Wernick, die den Aufruf gestartet hat zu diesem ersten Treffen am 10. Dezember 1989, der ist eben schon sehr bewusst gewesen bei den Treffen beim Neuen Forum zum Beispiel, dass schon schnell die Männer im Vordergrund standen, wenn es um Öffentlichkeit ging, aber die Basisarbeit eher durch Frauen gemacht wurde und dass aber trotzdem frauenpolitische Ziele nicht in den Anfangsprogrammen von den neuen Gruppierungen zu hören waren. Und der war klar, jetzt müssen wir was für uns tun, also sonst fallen wir hinten runter.
Das erste Treffen findet in der Ausbildungsstätte für Gemeindepädagogik in Potsdam statt. Für viele mit einem durchaus mulmigen Gefühl. Im Dezember 89 braucht es noch Mut für solche Aktionen.
Natürlich, die Mauer war offen, aber die Staatssicherheit hat trotzdem noch gearbeitet. Niemand wusste, in welchem Maße. Insofern wusste man nicht, wird man noch abgehört und deswegen war das jetzt nicht so, ach ja, man, die Rektorin sagt, ja, trefft euch hier, alles in Ordnung, sondern man musste schon damit rechnen, dass die Staatssicherheit da ein Auge drauf wirft, zumal die evangelische Ausbildungsstätte sehr stark überwacht wurde. Also es war ja klar, auch beim Ministerium für Staatssicherheit, dass solche kirchlichen Gruppen, die so kritisch eingestellt waren, und es war ein kritischer Studiengang Gemeindepädagogik, dass man da besonders aufpassen musste. Und da wurden dann Lehrende wie Studierende eigentlich überwacht. Und insofern war es eigentlich zu vermuten, dass jemand dabei ist. Wir wissen es bis heute nicht, aber hätte sein können.
Jeanette Toussaint führt mich durch die Ausstellung und damit auch durch ihre eigene Geschichte.
Ich arbeite als freiberufliche Ethnologin und Soziologin in Potsdam, bin Ausstellungskuratorin und Publizistin. Ich habe die Fraueninitiative mitgegründet im Dezember 1989 und habe auch bis 1990 mich darin engagiert. Und es ist eine besondere Ausstellung, weil ich eben damit zugleich Forschende, aber auch Zeitzeugin bin. Und so nah sozusagen ist mir bisher tatsächlich biografisch noch keine Ausstellung gerückt.
Seit 2 Jahren arbeitet sie im Rahmen des Forschungsprojektes die Geschichte der unabhängigen Initiative Potsdamer Frauen auf. Und hat sich auch mit den Lebensläufen der Frauen beschäftigt.
Was hat Frauen bewegt, sich überhaupt zu engagieren? Wo haben sie ihre Demokratisierung sozusagen her? Es ist einem ja nicht in den Schoß gelegt und das DDR-Bildungssystem hat einen ja nicht dazu aufgefordert, kritisch zu denken oder Aussagen in Frage zu stellen. Insofern stellt sich natürlich für so eine Ausstellung auch die Frage, ja, aber was ist gerade mit den Gründerinnen? Woher hatten die ihre Ideen? Woher hatten die den Mut, so einen Aufruf zu machen? Und da ist bei den Forschern ganz schnell klar geworden, es ist schon der kirchliche Rahmen gewesen. Also hier für Potsdam insbesondere die Ausbildungsstätte für Gemeindepädagogik. Da kamen die Gründerinnen her, Dörte Wernick, aber auch einige andere Frauen, die sich dann in der Initiative engagiert haben. Die wird hier vorgestellt, also die Ausbildungsstätte, der Arbeitskreis Solidarische Kirche, der sich eben auch schon in den 80er Jahren gegründet hat, und die Potsdamer Ortsgruppe in der Ausbildungsstätte für Gemeindepädagogik. Da hat Dörte Wernick, haben andere der Frauen mitgemacht. Es gibt einen kurzen Teil zu, wie war eigentlich die gesellschaftliche Situation 1989 in Potsdam, bis es so kulminierte.
Und wie war die gesellschaftliche Situation?
Naja, es potenzierte sich immer. Also es ging eigentlich los mit der Fälschung der Wahlergebnisse im Mai 1989, die ja dann aufgedeckt wurde durch verschiedene Gruppen, unter anderem Gruppekontakte.
Bei den Kommunalwahlen am 7. Mai 1989 gelang es Bürgerrechtsbewegungen, ein gefälschtes Wahlergebnis nachzuweisen.
Und die evangelische Ausbildungsstätte hat da auch maßgeblich dran mitgewirkt, dass in verschiedenen Wahllokalen unabhängige Menschen mit auszählen. Das war auch bei mir der Anfang, mich überhaupt kritisch mal zu beschäftigen. Eine Freundin bin ich dazu gekommen und habe in Potsdam-West dann ein Wahllokal mit besucht und habe gesehen, wie da gemogelt wird und dachte, das gibt's ja gar nicht. Und ja, es war so mein Anfang und das, glaube ich, war für viele so eine Initialzündung.
Wie alt waren Sie damals?
Ich war Mitte 20 und ich war zu diesem Zeitpunkt Floristin. Und durch diese Freundin bin ich dann auch zur Fraueninitiative gekommen. Die hatte mitbekommen, dass sich Frauen im Dezember treffen wollen, um mal zu gucken, was können wir jetzt hier ändern und was sind unsere Bedürfnisse, was wollen wir machen, einfach erstmal so auszuloten.
Wir stehen inmitten der Ausstellung. An den Stellwänden hängen bunte Zettel, handgeschriebene Programme, Flugblätter, Plakate für Demos, selbstgenähte Fahnen. Im Raum steht eine alte Litfaßsäule mit Wahlplakaten von 1990.
Und es ist wieder mal eine farbenfrohe Ausstellung, also viel Violett, also in der Farbe damals der Frauen in der Wendezeit. Ist ja eine alte Frauenbewegungsfarbe, die wir damals aufgenommen haben. Und das an diesem Ort, also in der Gedenkstätte Lindenstraße, einem ehemaligen Staatssicherheitsuntersuchungsgefängnis, was ja dann ein Demokratieort wurde durch die verschiedenen politischen Gruppen, die dann 1990 hier einzogen und die Volkskammerwahl vorbereitet haben.
Von 1952 bis 1989 war in der Lindenstraße 54/55 das Untersuchungsgefängnis der Staatssicherheit der DDR für den Bezirk Potsdam. Ende 1989 dann wurde das seit kurzem leerstehende Haus freigegeben für all die neuen Bürgerinitiativen und politischen Parteien, die sich gründeten. Ein Superwahljahr stand an. 1990 gab es 4 Wahlen in Brandenburg. Im März die ersten freien Volkskammerwahlen der DDR, im Mai dann die ersten freien Kommunalwahlen. Dann wurde im Oktober, dann nach der Wiedervereinigung schon, eine neue Landesregierung in Brandenburg gewählt und im Dezember stand die erste gesamtdeutsche Bundestagswahl an. In den Büros und Zellen des ehemaligen Stasi-Gefängnisses arbeiteten jetzt BürgerrechtlerInnen an der neuen Freiheit. Auch die unabhängige Initiative Potsdamer Frauen bezog im Januar 1990 2 Zimmer. Bis dahin hatten sie sich in ihren Wohnzimmern getroffen. Mit der Arbeit, die jetzt anstand, ging das nicht mehr.
Man muss sich die Zeit ja vorstellen, es haben sich ganz viele Kommissionen irgendwie gegründet, Gremien. In der ganzen DDR haben sich diese runden Tische gegründet, angefangen vom zentralen runden Tisch der DDR über die Bezirke, die Kreise, die Städte. Für Potsdam war es also der runde Tisch des Bezirkes, der runde Tisch der Stadt. Dann gab es den Rat der Volkskontrolle, der die Auflösung der Staatssicherheit begleiten sollte. Dann gab es verschiedene Ausschüsse in der Stadtverwaltung. Es gab die Vorbereitung der Wahlen. Also es ging los, es war klar, es gibt die Volkskammerwahl, es gibt vorgezogene Kommunalwahlen. Und die Frauen wollten bei allem natürlich dabei sein, mitbestimmen. Und darum ging es eigentlich. Was ist jetzt wieder dran? Wer kann zu welchem Gremium gehen? Dann ist wieder eine Demonstration geplant. Nehmen wir da daran teil? Machen wir eine eigene Demonstration? Was ist mit dem 8. März? Was ist das Thema? Und. Also es war jede Woche Treffen und jede Woche neue Themen. Wo kriegt man Spenden her? Wie kriegt man erste Schreibmaschinen, um die Arbeit zu erleichtern? Dann sollte ein Frauenzentrum gegründet werden. Was heißt dann Frauenzentrum? Man muss ein Konzept schreiben. Welche Arbeitsgruppen gründen sich? Was hat jetzt Priorität? Also das ist, so wie ich jetzt schon fast außer Atem bin beim Reden, war es auch tatsächlich mit der Arbeit. Und das ging irgendwie immer schneller. Und auch die Wahlen gingen immer schneller und viel Wahlkampf. Das war eine irre Zeit und man muss ja bedenken, alle haben nebenher gearbeitet, eine Ausbildung gemacht, studiert.
Ja, die Kinder waren, glaube ich, immer dabei damals. Und es war irgendwie ganz selbstverständlich, dass man dafür Zeit hatte, weil man hatte ganz viel Energie plötzlich.
Heide-Rose Gerber ist damals 30 Jahre alt, Dramaturgieassistentin beim Spielfilmstudio der DEFA und alleinerziehende Mutter eines 5-jährigen Sohnes.
Das war schon so eine anarchische Zeit, weil es gab ja, also die alten Gesetze waren irgendwie nicht mehr intakt und neue gab es noch nicht so richtig. Also der 3. Oktober als einen Tag der Einheit, da gab es ja eine Lücke und es war so ein Freiraum. Und
diesen Freiraum wollen Sie nutzen.
Wir wollten mitbestimmen und wollten uns in diese Veränderungen einbringen und wollten auf keinen Fall, dass da Frauenbelange untergehen.
Immerhin geht es darum, zumindest ist das damals bei vielen die Hoffnung, einen neuen Staat aufzubauen und neue Strukturen schaffen zu können. Strukturen für eine echte rechtliche und soziale Gleichstellung der Geschlechter. Die unabhängige Initiative Potsdamer Frauen sieht sich nicht als Partei, sondern als Interessenvertretung von Frauen für Frauen. Sie gehörte zum unabhängigen Frauenverband. Das war der Dachverband für nichtstaatliche Frauengruppen und Projekte der untergehenden DDR. Im Dezember 1989 gründete sich dieser Dachverband in Ost-Berlin bei einem großen Frauentreffen in der Volksbühne. 3000 Frauen kamen damals. Schon von weitem war das Motto auf dem Banner zu lesen. Wer sich nicht wehrt, kommt an den Herd.
Die Mahnung sozusagen und der Vorgriff auf, wenn es tatsächlich zu einer Vereinigung mit der Bundesrepublik kommen sollte und wir das Annäherungsprinzip von vielen westdeutschen Bundesländern übernehmen, dann kann es ganz schnell passieren, dass die Frauen wieder auf Heim und Herd reduziert werden. Das war die erste Angst. Und die zweite, die sich dann auch in der Forderung manifestiert hat, Arbeit für alle, war eben, dass die Frauen als erstes ihre Arbeit loswerden. Also dass zuerst entweder die klassischen Frauenarbeitsplätze reduziert werden, zum Beispiel in der Textilwirtschaft, bei der Schließung von Industriestandorten. Es zeichnete sich zumindest ab der Volkskammerwahl ab, wenn es eine wirtschaftliche Konsolidierung geben sollte, müssen sicherlich einige Standorte vielleicht nicht gleich geschlossen werden, aber doch sehr reduziert werden. Und viel Fließbandarbeit ist eben auch Frauenarbeit gewesen. Und insofern deutete es sich an, aber mit voller Wucht kam es dann eben erst doch nach der Wiedervereinigung 1991. Also da sind die Zahlen extrem hochgesprungen.
Ein drittes wichtiges Thema war das Recht auf legale Abtreibungen. Dieses Recht gab es in der DDR seit 1972. Die Potsdamer Frauen setzten sich dafür ein, dass es erhalten blieb und nicht der westdeutsche Paragraph 218 übernommen wird, der Abtreibung als eine Straftat festschreibt, die nur innerhalb einer Frist und nach Pflichtberatung straffrei bleibt. Aber es ging für die Initiative nicht nur darum, bestehende Rechte zu schützen.
Wir sind ja aus einem postulierten Staat der Gleichberechtigung gekommen, war aber klar, nee, wir Frauen sind beileibe nicht gleichberechtigt. Deswegen war die erste Forderung Gleichstellung von Frauen, Männern und Kindern.
Wir stehen vor einem handgeschriebenen Flyer, den die unabhängige Initiative Potsdamer Frauen für den Internationalen Frauentag den 8. März geschrieben hat. Mit blauem Kuli steht da: Wir fordern Gleichstellung von Frauen, Männern und Kindern. Soziale Sicherung alleinerziehender Frauen und Männer. Reale Gehälter für frauentypische Berufsgruppen. Unbedingte Erhaltung von Kinderkrippen und Gärten und Schulhorten. Mehr Männer in kinderorientierte Berufsgruppen. Gleichstellung nicht-ehelicher und gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Gesetze für die generelle Möglichkeit von Teilzeitarbeit.
Vieles immer noch leider aktuell. Die Gründerinnen waren einfach schon so weitsichtig zu dieser Zeit. Und das eine ist so auch das Erstaunen, aber das andere ist eben auch, wie traurig das ist, an was wir jetzt immer noch arbeiten.
Was konnten die Frauen mit ihren Forderungen erreichen? Bei den Volkskammerwahlen im März ist die unabhängige Initiative Potsdamer Frauen über den Dachverband, den unabhängigen Frauenverband, vertreten. Der Frauenverband tritt damals mit der Grünen Partei an. Das grün-lila Bündnis bekommt in Potsdam nur 3% und scheitert an der 5%-Hürde. Bei der Kommunalwahl im Mai allerdings wird Gisela Opitz von der unabhängigen Initiative Potsdamer Frauen ins Stadtparlament von Potsdam gewählt. Bei der Landtagswahl im Oktober klappt es nicht mit einem Mandat. Aber bei der Bundestagswahl 1990 tritt der Unabhängige Frauenverband im Verbund Bündnis 90 die Grünen an, das 8 Sitze erlangt. Ein Mandat geht an den Unabhängigen Frauenverband. Doch der Ausgang der Wahlen 1990, der Sieg der CDU, hat viele in der Unabhängigen Initiative Potsdamer Frauen ernüchtert. Die Euphorie wich Erschöpfung und auch Enttäuschung.
Also ich glaube, wir hatten Energie für 24 Stunden, für Wochen, für Monate, um so viele Sachen einfach neu anzugehen. Aber man hat dem auch dann gemerkt, irgendwann reicht es, irgendwann muss man sich wieder fokussieren, ist die Kraft alle, ist die Enttäuschung auch da, weil politisch sich nicht so viel bewegt hat und wir politisch nicht so viel Einfluss nehmen konnten, wie wir eigentlich wollten. Und dann war so eine Phase der Krise, des Neufindens, des Überlegens, wie könnte es jetzt eigentlich weitergehen. Und das war der Punkt, wo die Initiative eigentlich so ein bisschen in die Unsichtbarkeit gerückt ist und wo aber neue Projekte und Ideen entstanden sind.
Die Initiative selbst verliert an Bedeutung. Doch viele Frauen, die sich hier engagiert haben, bringen sich weiter ein. Frauen der Initiative gründen den Frauenpolitischen Rat in Brandenburg, die Dachorganisation der Frauenorganisationen in Brandenburg. Die erste Landesgleichstellungsbeauftragte kommt aus den Reihen der Initiative.
Andere Frauen sind ins damals neu entstehende Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen gegangen, also haben diesen Frauenbereich im Ministerium unter Regine Hildebrand mit aufgebaut.
Aus den Arbeitsgruppen der Initiative entstehen Projekte, wie ein Frauencafé.
Und das Bild, vor dem wir gerade stehen, ist von der Eröffnung im Juni 1990.
Auf dem Foto sieht man 8 Frauen, darunter auch Jeannette Toussaint, die vor einem Hauseingang stehen und lachen.
Ja, es war auch ein toller Moment. Es gab ja nicht viel Gastronomie so in der DDR und plötzlich schossen die Cafés wie Pilze aus dem Boden, in Potsdam ja auch. Es gab so wahnsinnig viele Cafés, wo man die halbe Nacht verbringen konnte. Und dass wir dann auch Teil dessen sind und so einen Raum bieten konnten. Wir haben ja dann hier vor dem Haus Stühle und Tische hingestellt und Wochenende wirklich abends bis in die Nacht gemacht. Wir haben Salate gemacht, überbackenen Toast, wir haben mal eine Suppe gekocht. Ja, wir haben alles selber gemacht.
Später engagiert sich Jeannette Toussaint im Frauengesundheitszentrum Ringelblume.
Ich bin ja von Hause aus Gärtnerin und das hat mich schon immer interessiert, auch Wildpflanzen. Und da war ich dann schon in meinem Element und habe zusammen mit Beate Müller dann Kurse angeboten zur Selbsthilfe, zum Kräutersammeln, Tees draus mischen. Ja, also eine spannende Zeit, bis sich das Gesundheitszentrum auch aus finanziellen Gründen auflösen musste.
Eines der ersten Projekte, das sich aus der Unabhängigen Initiative Potsdamer Frauen löste, war das Autonome Frauenzentrum Potsdam.
Als dann im April 1990 klar war, es könnte ein Haus geben, haben die sich als eigenen Verein gegründet, haben ein Konzept geschrieben. Die sind quasi damit auch aus der Initiative raus gewesen. Die haben ihre Kraft da konzentriert. Und es gab schon ein Spannungsverhältnis. Also es gab dann solche Beschuldigungen, Frauen aus der Initiative und aus dem Frauenzentrum hätten bei der Stasi gearbeitet und hätten da komische Kontakte gehabt. Und ja, eben auch eine belastete Zeit. Es war so viel in Bewegung und so viel Missverständnis auch. Es hat sich dann später beruhigt, ja. Aber ja, in dieser Anfangszeit war auch das nicht so ganz einfach mitunter.
1991 engagieren sich nur noch wenige Frauen in der Initiative. Auch der Dachverband, der Unabhängige Frauenverband, verliert an Bedeutung und arbeitet nicht mehr als Partei, sondern nur noch als Verein weiter. 1995 dann löst sich die Potsdamer Initiative endgültig auf. Aber das, was sie geschaffen hat, wirkt bis heute.
Wir haben mit dazu beigetragen, dass die DDR in ihren Endzügen angefangen hat, demokratische Züge anzunehmen. Und wir haben für Frauenrechte gestritten, dass die wir schon hatten, zum Beispiel das Recht auf selbstbestimmte Abtreibung, erhalten bleiben. In dem Fall ist es nicht gelungen, aber an anderen Stellen schon. Aber dass wir frauenpolitische Rechte gesichert haben, auch dazu beigetragen haben, neue einzuführen, durchzusetzen. Und dass es aus der Initiative, dass Projekte hervorgegangen sind, die bis heute aktiv sind, wie das Frauenzentrum Potsdam. Das alles ist auch unser Verdienst mit, ja.
Wir haben, glaube ich, immer unsere Themen auch in der Stadt gesetzt, auch in der Politik.
Das Autonome Frauenzentrum lädt mehrmals im Jahr die weiblichen Stadtverordneten aller demokratischen Parteien ein. Über Fraktionsgrenzen hinweg beraten sie über frauenpolitische Anträge, ob und wie sie diese vielleicht auch gemeinsam einbringen wollen. Außerdem hat das Autonome Frauenzentrum zum Beispiel das Netzwerk Komplizin gegründet, ein Internetportal, das Frauenprojekte sichtbar macht und vernetzt. Oder es engagiert sich in einem EU-Projekt zur Mädchenarbeit.
Also wir machen ja hier nicht nur Kaffee trinken und so, also versuchen halt einfach auch die Politik mit zu bewegen.
Seit 30 Jahren ist Heide-Rose Gerber die Leiterin des Frauenzentrums. 1990 wird die DEFA privatisiert. Sie verliert damals ihre Arbeit als Dramaturgieassistentin und steckt all ihre Energie in den Aufbau des Frauenzentrums.
Als erstes, glaube ich, haben wir eine Art von Kinderbetreuung installiert, weil wir dachten, also gerade diese Struktur von Kindergarten und Hortbetreuung ist in Gefahr in diesem Prozess der Wendezeit. Das war somit das Erste, was uns auf den Nägel brannte. Wir hatten wirklich kluge Konzepte und kluge Frauen, hatten aber nicht gedacht, dass Gewalt gegen Frauen ein brennendes Problem war, was sich als erstes uns aufdrängte. Also standen wirklich ganz viele Frauen in der Stadtverwaltung und aber auch bei uns vor der Tür, die Schutz brauchten vor Gewalt und Unterschlupf benötigten. Das war irgendwie wie dieser ganze Aufbruch positiver Art, war das einfach auch ein positiver Aufbruch. Die Frauen haben sich einfach, hatten den Mut und die Kraft, sich aus ihrer Gewaltsituation zu befreien. Aber es gab halt diese Strukturen eigentlich noch gar nicht. Und das waren auch Frauen aus allen sozialen Schichten, die dann wirklich einen neuen Weg für sich suchten. Aber das Gewaltthema nimmt immer noch einen großen Raum ein und beschäftigt uns seit Anfang an.
Heute gibt es neben dem Frauenhaus und dem Notruf auch eine Notwohnung. Das Autonome Frauenzentrum ist gewachsen. Es gibt außerdem den Mädchentreff Zimtzicken, eine Frauenberatungsstelle und eben das Frauenzentrum als Kulturzentrum. Freiräume, Räume, um sich zu begegnen, sich auszutauschen, sich zu unterstützen. Die hatte Heide-Rose Gerber damals gesucht, als sie 1990 den Zettel am Baum gesehen hat, mit dem Aufruf zur Gründung einer Fraueninitiative in Potsdam. Gemeinsam mit vielen anderen Frauen, die sich hier engagierten und engagieren, arbeitet sie unermüdlich daran, diese Räume zu schaffen, zu verteidigen, auszubauen und zu gestalten. Am Ende meiner Interviews frage ich meine beiden Interviewpartnerinnen, wie sie auf diese Zeit zurückblicken.
Sie hat mich eben politisch kritischer gemacht und ja, das hat den Grundstein gelegt, dass ich angefangen habe, mich für Frauengeschichte zu interessieren.
Jeanette Toussaint beginnt Ende der 90er ein Studium der europäischen Ethnologie, Soziologie und Gender Studies.
Ich fand den Geschichtsunterricht in der Schule ganz schlecht, ganz schlimm. Man musste immer Jahreszahlen lernen und hätte einfach auch nicht gedacht, dass ich mal jeweils historisch arbeiten werde. Aber wenn ich es jetzt rückblickend betrachte, ist es ein roter Faden, der da seinen Anfang nimmt und sich bis heute durchsetzt. Und ich bin natürlich auch frauenpolitisch viel kritischer geworden.
Das war schon so eine anarchische Zeit, weil es gab ja, also die alten Gesetze waren irgendwie nicht mehr intakt und neue gab es noch nicht so richtig. Also der 3. Oktober als einen Tag der Einheit, da gab es ja eine Lücke und war so ein Freiraum und da denkt man schon gern zurück. Also und natürlich auch, dass man halt da so ein System, so ein starres System, man hätte nie gedacht, dass es so einfach weg sein kann. Also das ist, glaube ich, auch so eine Lebenserfahrung, die nur die Leute gemacht haben, die in der DDR geboren sind und das erlebt haben. Weil ich hätte nie gedacht, dass es so sang- und klanglos dann doch einfach zusammenbricht. So. Und sowas zu wissen, dass Veränderungen passieren können, wo man gar nicht denkt, dass es jemals geschieht. Das ist eine wichtige Lebenserfahrung, denke ich.
Ich hoffe, dass ich mich daran erinnern werde, wenn ich das nächste Mal denke, puh, das kann ich ja sowieso nicht ändern. Denn vielleicht geht es ja doch. Ein Versuch ist es in jedem Fall wert. Das war der 6. Teil unserer Podcast-Serie Vielfalt in Brandenburg. Noch mehr spannende Lebensgeschichten hört ihr in den anderen Folgen dieser Reihe. Meine Kollegin Bettina Ritter trifft die Diversity-Agentin Nuria Asfahar. Und Franziska Walser ist mit der Landesbehindertenbeauftragten von Brandenburg, Janni Armbruster, unterwegs. Alle Folgen und Hintergrundinformationen findet ihr auf der Internetseite www.böll-brandenburg.de. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr über die Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine E-Mail an info@böll-brandenburg.de und empfiehlt uns gerne weiter. Ich bin Vanessa Löwel und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Tschüss und bis zum nächsten Mal.